So, Gebet klingt erstmal auf der einen Seite irgendwie auch nach einer Banalität. Ich meine, man macht das irgendwie ständig. Aber das ist tatsächlich eine unglaubliche Sache. Und für uns eigentlich immer noch nicht vollständig zu begreifen. Denn wir reden mit Gott, den wir nicht sehen können und der weit über unseren Verstand geht. Und vielleicht noch erstaunlicher an der ganzen Geschichte ist, dass Gott antwortet. Und warum ist das so fantastisch? Das Alte Testament macht uns an vielen Stellen klar, dass eine gewaltige Kluft zwischen uns und Gott ist. Und ich habe mal eine Stelle rausgesucht. Psalm 99 war zum Beispiel eine andere Stelle, die deutlich macht, wie groß die Kluft ist, wie heilig Gott ist und wo wir sind. Aber in 2. Mose 34 lesen wir auch eine Geschichte mit Mose und da steht ab Vers 29: Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte. Und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Mose jedoch rief zu ihnen und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm zu und Mose redete zu ihnen. Danach aber traten alle Söhne Israels heran und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Gesicht. So oft aber Mose vor dem Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus, um zu den Söhnen Israels zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israels Mose Gesicht, dass die Haut von Mose Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Ich weiß nicht, ob euch diese Geschichte bekannt ist. Ich habe sie vor einiger Zeit, natürlich habe ich sie irgendwann mal gelesen, aber vor einiger Zeit kam das wieder hoch und ich dachte, das ist ja interessant, dass Mose eine Decke auf seinem Gesicht hatte. Und so, Mose redet mit Gott auf dem Berg Sinai und dann später auch in der Stiftshütte. Und dieses Gespräch hat anscheinend einen Effekt. Also nicht nur einen Effekt, dass er irgendwas erfahren hat, sondern es hat einen wahrnehmbaren Effekt. Und die Menschen sehen das als Leuchten oder als einen Glanz auf seinem Gesicht. Und das ist so schwer zu ertragen für die Leute, selbst für Aaron und die Fürsten und so weiter, dass Mose eine Decke auf sein Gesicht legt. Denn Gott ist so heilig und nur der Abglanz von dieser Heiligkeit Gottes, die Mose selber gesehen hat, ist so schwer zu ertragen, dass er diese Decke braucht. Und Paulus schreibt später auch in 1. Korinther zu dieser Geschichte und sagt dabei etwas eigentlich noch Unglaublicheres. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Gesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Paulus erklärt hier also, dass die Decke eigentlich auf dem Herzen der Juden liegt oder eigentlich auf dem Herzen aller Menschen. Sie wollen die Herrlichkeit Gottes gar nicht sehen. Wenn sie aber erkennen würden oder erkennen wollen, dann wird eben diese Decke weggetan. Und wann passiert das? Wenn man erkennt, dass Jesus der Christus ist und ihn in sein Herz reinlässt. Das heißt wiederum für uns, die Decke ist weggetan. Für uns ist die Decke weggetan und wir können die Herrlichkeit Gottes sehen, weil wir geheiligt sind. Weil wir geheiligt sind durch das Blut Jesu Christi. Und es ist ein großes Privileg, dass wir jetzt vor den Thron Gottes treten können und direkt mit dem Vater reden können. Und das nennen wir ganz einfach Gebet. Und welche Form von Gebet es gibt und wie das aussehen kann, das möchte ich mit euch jetzt im Folgenden anschauen. Man könnte sagen, wir haben das ganz gewöhnliche tägliche Gebet. Und schauen wir uns mal ein Beispiel zu dem täglichen Gebet an, und zwar aus Daniel 6. Da lesen wir: Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Kurz zum Kontext: Daniel ist zum Berater des Königs aufgestiegen und einige neiden ihm den Erfolg. Daher überreden sie den König, einen Erlass zu tätigen, nachdem niemand anders angebetet werden darf als nur der König. Weil sie natürlich wissen, dass Daniel Gott anbetet. Und zwei Dinge möchte ich hier herausstreichen. Erstens Raum und Zeit. Daniel schafft sich ganz bewusst ein Umfeld, in dem er Gott anbeten kann. Das dient nicht dazu, sich zu verstecken. Wir lesen, dass die Fenster offen sind und Menschen sehen später, wie er betet, und er wird auch deswegen dann später auch in die Löwengrube geworfen. Es dient aber vielmehr dazu, dass alles ausgesperrt wird, was seine Gedanken von Gott ablenken könnte. Stattdessen dient das Obergemach dazu, dass er seine Gedanken auf Gott fokussiert. Der Blick geht nach Jerusalem und damit zum zerstörten Tempel, der einst Mittelpunkt der Anbetung gewesen ist. Und damit lenkt Daniel seine Gedanken hin zu Gott und möchte sich in diesem Umfeld auch nur mit Gott beschäftigen. Außerdem nimmt er sich ganz bewusst Zeit. Hier steht, dass er dreimal betete und es auch sonst so tat. Also das heißt, es war kein einmaliges Ereignis, und das ist auch nichts, was sich irgendwie im Laufe des Tages ergeben hat. Er hatte gerade Zeit oder die Angelegenheit war ihm dringend genug. Nein, das Gebet, die Zeit mit Gott ist fester Bestandteil seiner Tagesplanung. Wie oft ist es mir schon passiert, dass ich nach einem langen Tag spät nach Hause komme und gesagt habe, dass ich zu müde bin zum Beten. Müdigkeit hat mich von Gott abgehalten. Daniels Verhalten steht unter Todesstrafe und das Erste, was er tut, ist zu beten. Er hätte auch entscheiden können, nicht zu beten. Warten wir erst mal ab. In ein paar Tagen ist die Sache nicht mehr in aller Munde und schließlich wird nichts so heiß gegessen wie gekocht. Mal ein paar Tage unter dem Radar bleiben und dann fangen wir vielleicht mit einem Gebet ganz früh am Morgen an, wo alle noch schlafen, oder ganz spät am Abend, wo nichts mehr zu sehen ist. Nein, er geht sofort zu Gott und hat wahrscheinlich auch gleich damit angefangen: Gott, die haben hier so ein komisches Gesetz erlassen und ich darf dich nicht mehr anbeten, als ob mich das von dir fernhalten könnte. Schließlich bist du mein Ein und Alles. Und der zweite Punkt ist gelebte Beziehung. Ihr kennt das wahrscheinlich alle selber. Man merkt es meist sofort, wenn der Gesprächspartner abgelenkt ist. Oder schlimmer noch, er unterhält sich mit dir mit einem Blick auf sein Mobiltelefon gerichtet. Bewusst geführte Unterhaltung zu zweit sind wichtig in einer Beziehung. Und warum sollte das mit Gott anders sein? Und Zweisamkeit ist auch eine der fünf Sprachen der Liebe, ein Ausdruck von Zuneigung. Daniel schafft sich einen Ort, er nimmt sich ganz bewusst eine Zeit, um seine Beziehung mit Gott zu vertiefen. Ein anderes Beispiel für Gebet, ich habe das mal fortwährendes Gebet genannt. Wir hatten von euch schon mal den Begriff Stoßgebet gehört. Ja, schon mal gehört? Hat etwas Ruckartiges, Unmittelbares. Und was löst so ein Gebet aus? Ich habe den Eindruck, dass jeder Mensch so seinen eigenen Stoßgebet-Auslösepunkt hat. Man muss dafür, keine Ahnung, an der Straße knapp einem Unfall entgangen sein oder das Kind ist auf einen Baum geklettert oder aus einem Bett gefallen oder ein unliebsamer Kollege hat sich in der Kantine zu euch gesetzt. Gott, warum hast du mir dieses schwere Schicksal auferlegt? Meistens ist es ja irgendwie irgendwas Negatives. Es muss irgendwas Schlimmes passiert sein, damit Menschen sich zu Gott wenden. Ich möchte aber an einen Punkt kommen, wo man immer mit allem zu Gott kommt. Stellt euch eine Situation im Alltag vor. Ich stelle mir mal eine Geschäftsreise vor. Der Chef kommt auf euch zu und sagt: Ich möchte, dass du nächste Woche zu dem und dem Kunden fährst. Je nachdem, in welchem Bereich ihr tätig seid, ist das eine Gelegenheit, mehr Geld zu verdienen oder vielleicht eher lästig, weil bei dem schon wieder irgendwas kaputt ist oder man ein paar Tage von der Familie weg ist. Warum wähle ich gerade eine Geschäftsreise dafür? Weil es tatsächlich Bibelverse gibt, die über Geschäftsreisen reden. Und zwar lesen wir in Jakobus 5: Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Stattdessen sagt ihr, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Wie muss das Denken also geprägt sein, dass man zu so einer Aussage kommt? So wie wir es in dem Beispiel vorher gesehen haben, Daniel erfährt von dem neuen Gesetz, geht sofort beten, fast reflexartig, aber es muss auch nichts Negatives sein. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, den Tag mit Dankgebet zu beginnen und habe festgestellt, dass quasi dieser Dank sich auch durch den ganzen Tag zieht. Ich danke Gott morgens für das Frühstück, ich danke Gott für die Fahrt zur Arbeit, ich danke ihm für das Auto, ich danke ihm für die Arbeit und so ergibt sich im Laufe des Tages immer wieder Gelegenheit, mit Gott zu reden über die großen und die kleinen Dinge. Dann haben wir nochmal ein Gebet, ein sehr außergewöhnliches Gebet oder ein sehr seltenes Gebet. Und das ist etwas, was man, keine Ahnung, vielleicht einmal im Jahr macht, vielleicht sogar noch seltener. Und dazu lesen wir aus dem Neuen Testament in Lukas 6. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er, also Jesus, auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Das klingt alles irgendwie unspektakulär. Aber was glaubt ihr, warum hat Jesus die ganze Nacht durchgebetet? Am nächsten Tag trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Er sucht sich 12 Menschen aus, die den Grundstein legen für einen Bau, der bis heute besteht, der heute hier in diesem Raum ist. Diese Entscheidung schlägt Wellen durch die Zeit. Und wie bereitet sich Jesus darauf vor? Er betet die ganze Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt oder ob ihr schon mal Grund gehabt habt oder vielleicht besser gesagt die Not, das zu tun. Ich kann das nicht. Irgendwie ist irgendwann mal alles gesagt, aber vielleicht komme ich tatsächlich auch mal dahin. Ich habe zumindest versucht, Jesu Situation nachzuvollziehen. Also nicht die ganze Nacht, aber ich bin morgens um 4:30 Uhr aufgestanden und bin den grünen Hainer hoch. Das ist so ein kleiner Berg bei uns in der Nähe. Das Erste, was ein bisschen negativ auffällt, ist, es hat ein bisschen geregnet. Bei Jesus hat es wahrscheinlich nicht geregnet in Israel. Aber kalt war es wahrscheinlich. Es kann nachts kalt werden in der Wüste. Ich habe eine Jacke. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja eine Decke dabei. Vielleicht hat er sich ein Feuer gemacht. Ich weiß es nicht. Der Aufstieg ist nicht so anstrengend. Ich werde durstig, aber ich habe für den kurzen Ausflug kein Wasser mitgenommen. Jesus hatte bestimmt Wasser dabei, vielleicht sogar was zu essen. Meine Schuhe sind gut. Die Straße ist asphaltiert. Jesus hatte Sandalen an und der Weg war bestimmt beschwerlich und steinig. Oben angekommen, drehe ich eine Runde und sehe so viele Ortschaften um mich herum. In diesen Ortschaften wohnen Freunde von mir, wohnen Verwandte, wohnen Geschwister im Herrn. Was beschäftigt sie gerade? Welche Sorgen haben sie? Welche Probleme haben sie? Und so ist wahrscheinlich auch der Blick von Jesus Christus nach unten gegangen, ins Tal, an dem Ort, wo gerade seine Jünger sind und schlafen. Und vielleicht hat er schon eine Auswahl eingegrenzt und beginnt das Gespräch mit seinem Vater. Was denkst du über den oder über jenen? Simon ist ein bisschen hitzköpfig, aber hat das Herz am rechten Fleck. Was denkst du über Johannes? Jung ist er und verletzlich, aber liebevoll. Und so ist er wahrscheinlich alle Menschen durchgegangen und hat dann mit Gott eine Entscheidung getroffen, welche 12 er auswählen möchte. Was sagt uns Jesu Beispiel? Warum auf einem Berg? Näher zu Gott? Nein, aber auch ja. Natürlich sind wir weiter oben nicht näher bei Gott, aber die Stelle auf einem Berg sorgt für Isolation und damit auch eine bessere Konzentration auf Gott. Die Ablenkung ist dort weniger wahrscheinlich und das ist auch der Grund für die zweite Frage, warum eigentlich in der Nacht? Auch da gibt es weniger Ablenkung. Vielleicht hatte Jesus auch tagsüber einfach keine Zeit. Und das bringt uns dann auch zum nächsten Punkt. In so einer wichtigen Angelegenheit wendet sich Jesus zuerst und hauptsächlich an Gott. Er wendet sich an den, dem er am meisten vertraut und hofft auf einen guten Rat und Unterstützung. Und er bekommt sie. Und er ist bereit dafür, Schlaf, Energie und viel Zeit zu opfern. Ein anderes Beispiel. Hierauf trennt er sich von ihnen, etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniet er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Auch hier finden wir wieder diesen Aspekt der Isolation. Getrennt von der Ablenkung sucht Jesus wieder die Nähe Gottes. Und hier erlebt er einen weiteren Aspekt des Gebets, und zwar Kraft. Das Gebet bereitet ihn auch physisch auf die Kreuzigung vor. Vor seiner größten Herausforderung ist seine erste Anlaufstelle Gott. Zwei Dinge möchte ich besonders betonen, die wir in den beiden Bibelstellen gesehen haben. Gott hat höchste Priorität. Egal um was es geht, Jesus wendet sich zuerst an Gott und stellt seinen Rat über alles andere. Des Weiteren gibt es auch hier einen Ausdruck gelebter Beziehung. An wen wendest du dich, wenn es dir schlecht geht oder wenn es dir gut geht, wenn es dir sehr gut geht? Wem möchtest du sofort erzählen, was du erlebt hast? Von wem erhoffst du dir Unterstützung? Wen bittest du um Rat? Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte zum Thema Fasten verlieren. Das steht ja auch häufig im Zusammenhang mit Gebet. Nicht immer, aber wenn gefastet wird, dann wird auch gebetet. Und in Esther 4 lesen wir: In allen Provinzen, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Die Juden sind in Gefangenschaft und wurden kurz davor Opfer eines Gesetzes. Ein Ministerpräsident, könnte man sagen, Haman, dem nicht gefällt, wie sein politischer Konkurrent Mordechai handelt, lässt aus Rache alle Juden natürlich mit der Autorität des Königs an einem vorherbestimmten Tag umbringen. Und das löst dieses Fasten aus bei den Juden. Und wenn uns eine Sache sehr wichtig ist, und hier ist die Sache tatsächlich überlebenswichtig für die Juden, und wir Gottes Rat oder sein Eingreifen brauchen, warum verzichten wir dann eigentlich auf Essen oder warum verzichten die Juden jetzt in diesem Fall auf Essen? Damit wir eben diese Zeit, die wir zur Vorbereitung oder für den Einkauf oder für den Verzehr brauchen würden, damit wir diese Zeit eben mit Gott verbringen können. Und daraus ergibt sich natürlich auch logisch, dass wir auf alles andere verzichten, was uns Zeit raubt, was uns Zeit kostet, wie Zeitungen, Fernsehen, ich weiß nicht, Mobiltelefone. Warum Sack und Asche? Das ist ja sprichwörtlich heutzutage bei uns. Wir machen uns dann keine Gedanken mehr darüber, wie wir aussehen. Plötzlich wird es unwichtig. Und auch hier wird die Zeit, die wir eigentlich für Hygiene brauchen würden, oder die Zeit, die wir für Kleiderauswahl zum Vorbereiten, wie präsentieren wir uns in der Gesellschaft und so weiter, all diese Zeit wird frei fürs Gebet. Und da steht nochmal ein Punkt, da steht, dass sie Leid trugen. Das ist dann natürlich auch keine Zeit für Feste. Das ist keine Zeit für Spaß und keine Zeit für jede Form der Unterhaltung. Man verzichtet in dieser Zeit darauf. Auch das wird alles dem Gebet und für die Zeit mit Gott geopfert. Ihr müsst also eine wichtige Entscheidung treffen. Nehmt euch Urlaub, aber nicht zur Erholung, und redet den ganzen Tag und vielleicht, wenn es sein muss, die ganze Nacht mit Gott. Zusammenfassend möchte ich sagen, wenn wir vor großen Herausforderungen stehen, Gebet ist wichtiger als jede andere Vorbereitung und wenn nötig mit Fasten und die ganze Nacht. Nehmen wir uns täglich bewusst Zeit, um mit Gott zu reden und ihm zuzuhören? Gibt es einen Ort, wo wir das ohne Ablenkung tun können? Was lenkt unsere Gedanken im Alltag auf Gott? Machen wir es uns zur Gewohnheit, alles mit Gott zu teilen und mit ihm zu machen. Amen.